Denkmaldebatten. Der Podcast des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege.
Schön, dass Sie uns zuhören. Wir bieten Ihnen in lockerer Folge aus der Podcast-Reihe Denkmal.debatten immer wieder unterschiedliche und durchaus kontroverse Perspektiven auf das weite Feld unserer Denkmale. Initiiert und durchgeführt vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege führen wir Gespräche mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren aus Politik, Materialwissenschaft, Verwaltung, Kunstgeschichte, Ingenieurs- und Kulturwissenschaften und allen, die sich mit Denkmalen auseinandersetzen. Praktisch, theoretisch aber immer engagiert. Heute sitzen wir wieder einmal im Landesamt für Denkmalpflege Niedersachsen in Hannover in kleiner, feiner Runde zusammen mit Frau Christina Krawczyk, promovierte Architektin und seit 2017 Präsidentin des Landesamtes und Mitinitiatorin dieser Podcast-Reihe. Mit Frau Maren Sommer-Frohms, ehemalige Baudirektorin in Celle, dann Stadtbaurätin in Braunschweig, Geschäftsführerin der Nibelungen Wohnbau GmbH und zurzeit geschäftsführend im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstätte mit Sitz in Fulda. Ebenfalls am Tisch der Architekt Winfried Brenne, über den man eigentlich nichts sagen muss. Er ist einfach bekannt. Aber nein, der Architekt, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feiern konnte, ist, sehr fokussiert gesagt, der Spezialist für die denkmalgerechte Instandsetzung von Bauten der klassischen Moderne in Deutschland. Zahlreiche, sollte ich sagen zahllose, Sanierungsarbeiten von Ikonen der Moderne sind von ihm und seinem Team in den letzten Jahrzehnten geleistet. Seine Arbeit ist vielfach mit bedeutenden Preisen gewürdigt worden. Mein Name ist Benedikt Kraft, ich bin Wirtschafts- und Sozialhistoriker und seit bald 3 Jahrzehnten Teil der Chefredaktion der DBZ Deutsche Bauzeitschrift, einem monatlich erscheinenden Architekturfachmagazin. Hallo und guten Tag in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch, das ich in der Podcast-Reihe Denkmal.debatten moderieren darf und das heute einen weiteren Aufschlag macht mit dem Thema: Wie können wir die Relevanz des Kulturerbes in den gesellschaftlichen Diskurs und die sich wandelnde Bau- und Klimapolitik einbringen? Klingt kompliziert, ist es aber nicht, wie Sie hoffentlich gleich hören werden. Ihnen allen hier dreien am Tisch noch einmal ein herzliches Willkommen und dem Winfried Brenne nachträglich herzliche Glückwünsche zum 80.
Ja, vielen Dank im Moment für die Glückwünsche. Ich wundere mich selber im Moment mit den 80 Jahren dann doch wirklich einen Blick eben halt auf Dinge tun zu können, die vielen vielleicht im Moment in der Dimension, so wie ich es erleben konnte, wichtig ist zu verstehen, welche Bedeutung die Denkmalpflege hat. Und da habe ich wirklich über die Zeit, in der ich in Berlin eben halt 75 Studium beendet habe an der TU, ganz andere Hintergründe waren. Aber trotzdem merkte man auf einmal in dieser Zeitepoche, welche Kraft und welche Bedeutung sie bekommt. Und der Weg war nicht vorgezeichnet, dass dieser Weg gehen würde, für die Denkmalpflege eben so intensiv in Berührung zu kommen.
Da werden Sie dann sicherlich gleich diesen ganz doch wahrscheinlich sehr spannenden Bogen mit in das Gespräch einbringen können. Denn ich denke mal 1975 und 2022, da ist ja dann doch einiges auch bei Ihnen passiert. Aber fangen wir doch einfach mal an. Ich würde sagen, gleichsam zum Aufwärmen. Wie erleben Sie drei denn als hochgeschätzter, jahrzehnteüberblickender Planer, als engagierte, sehr präsente Verfasserin von Positionspapieren und 10-Punkte-Programmen, aber auch als für die Denkmalpflege maßgeblich verantwortliche Chefin einer Landesbehörde? Die augenblickliche Krisenzeit, ist sie erlähmend, motivierend? Verzweifeln Sie oder haben Sie noch Optimismus für uns alle übrig? Wer möchte anfangen?
Also ich glaube, ich darf anfangen, weil Sie ja die Frage gestellt haben über die Relevanz des Kulturerbes. Und in der Tat war es für uns jetzt so, dass wir sozusagen aus der Not und eben der Krisenzeit und auch der Klimakrisenzeit da wirklich nochmal über dieses Thema reflektieren konnten. Das heißt einmal natürlich bei uns im Haus, ne? Also wenn man weiß, die Ressourcen werden nicht mehr, sondern eher weniger, dass man nochmal sagt, was sind eigentlich unsere Kernthemen, die uns beschäftigen und wo können wir auch wirklich die Dinge, also unsere Ressourcen, die dann überschaubar sind, aber so einsetzen, dass wir eben einfach zum Wohle des Denkmals, aber auch natürlich zu dem, was das Haus dann ausmacht, beitragen. Und in dem Kontext gehört es für mich, dass wir uns da eben in diesen öffentlichen Diskurs einbringen müssen und entsprechend auch aus dieser Nische ein Stück weit rauskommen. und auf diese Relevanz und natürlich auch auf die Akzeptanz der Denkmalpflege also hinwirken müssen. Und insofern steckt in dieser Krise also in gewisser Weise auch eine Chance. Gleichwohl wünschen wir uns natürlich mehr Ressourcen, um die Arbeit auch gut weitermachen zu können.
Also ich finde genau diese Thematik, die hinsichtlich aus der Nische rauszukommen, wirklich durch die Problematik, die wir gerade erleben, durch viele Einflüsse, egal was es ist, sozusagen gefordert ist die Denkmalpflege. Und ich glaube, die tritt an jedem näher heran. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was Sie gerade beschrieben haben, dass man damit die Chance suchen konnte, wie kann man den Menschen, die eben Häuser besitzen, die in den Häusern wohnen, sozusagen diese Bedeutung klar machen. Es reicht nicht nur aus, an der Stelle eben halt über die bautechnischen Probleme, über Energie nachzudenken, sondern ich empfinde gerade, das ist ja wichtig und das ist ja gerade bei der Thematik von Bedeutung. Die Qualität der Architektur wird über ein Stück Schönheit der Architektur eben halt artikuliert. Und ich glaube, das sollte man mit ergänzen, mit den ganzen Problemen, die uns sonst noch bewegen. Energie, Nachhaltigkeit, all die ganzen Dinge. Aber die Schönheit trägt dazu bei zum Wohlempfinden der Menschen, die in Häusern wohnen. Und ich denke, diese Nische, die jetzt sich sozusagen vermeintlich im Moment öffnet, die sollte man unbedingt nutzen, um sozusagen in der Ganzheitlichkeit, die das Gebäude beinhaltet, eben halt zu lösen und zu diskutieren, wo kann man Lösungsansätze finden. Und die Politik dabei auch fordert. Ich glaube, da wäre ein wichtiger Punkt dabei der Politik, sozusagen dieses Nischendasein eben nicht gewähren lassen, sondern sie müssen eingebunden werden in den gesamten politischen Prozess.
Herr Brenner, jetzt nehmen Sie mir meine letzte Frage schon vorweg, Frage zur Politik. Aber Frau Sommer-Frohms, Sie wollen doch bestimmt auch noch.
Da kommen wir noch mal drauf zurück, weil definitiv. Ich würde eigentlich gerne auf diesen individuellen Ansatz zurückkommen. Denn ich glaube, diese Vereinzelung auch gerade in der Pandemiezeit hat uns in einen Schockzustand versetzt. Es war quasi wie so ein Reset-Knopf, der gesetzt wurde bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, die einen darauf zurückwerfen, was wir haben, was ist in unserem Umfeld, welche Ressourcen haben wir jetzt, was können wir damit tun. Und das Ganze ist dann quasi auch spannend, das ist quasi auch so eine Art Pioniergeist, dass man sich auf die eigene Fertigkeiten, auf das eigene Lebensumfeld zurückwirft und guckt, was wir damit tun können. Und wir haben auch tatsächlich in der Arbeitsgemeinschaft festgestellt, dass die Anfragen im touristischen Sektor, was jetzt, sage ich mal, deutschlandweiten Tourismus in die Fachwerkstätte, was das Interesse daran war, das hat tatsächlich zugenommen derzeit. Also es war für uns auch eine Chance und die nutzen wir auch. Die werden wir auch in Zukunft nutzen, um zu gucken, dass Tourismus und Wirtschaft tatsächlich unsere Fachwerkstätte weiter voranbringen.
Denkmale als Beispiele für zukunftsweisendes Bauen. Aus meiner Außensicht muss ich sagen, der ich sozusagen auf diese Diskussion ja wirklich eher von außen drauf schaue und vielleicht so von einem etwas allgemeineren Standpunkt aus, ist der Diskurs über Denkmale entweder sehr polemisch oder er ist bezogen auf das, was wir jetzt gerade haben, also dass Denkmale auch Beispiele für zukunftsfähiges oder zukunftsgeeignetes Bauen sein können, zu schwach. Also es wird über Denkmale immer noch mehr, Sie haben es gerade auch gesagt, sicherlich ein wichtiges Motiv, über die Schönheit gesprochen, über Kontinuitäten und so weiter und so weiter. Wie bekommt man aber dieses Thema, was wir jetzt gerade angesprochen haben, der Ressource, also beispielsweise der ganzen CO2-Diskussion, wie bekommen wir das sozusagen aus diesem kunsthistorischen Kontext ein bisschen mehr heraus und wie können dann Architekten dann da auch mit umgehen oder Menschen, die die Architektur sozusagen, den Architekturdiskurs sozusagen von außen beflügeln?
Also ich glaube, dass das Thema der Kreislaufwirtschaft allgemein so in der Bauwirtschaft noch nicht so richtig angekommen ist. Und das macht ja einen ganz, ganz großen Anteil des Ressourcenverbrauches auf. Und da gilt es sicherlich in Zukunft anzusetzen. Das gibt da ja schon aus den 90er Jahren Konzepte, so Cradle to Cradle to Cradle bauen und ähnliches. Die sind aber hochkomplex und ich glaube, es geht im Moment hängt es davon ab, wie wir tatsächlich unsere gebaute Umwelt sehen, dass wir sie wirklich als Nutzen sehen, als Ressource sehen, als Bausubstanz, die wir weiter nutzen, zum Vorteil eben einer nachhaltigen Entwicklung.
Aber welche Rolle spielt ein Denkmal in der doch ganz weiten Sicht, Herr Brenner, Sie winken?
Also das Denkmal spielt eine sehr entscheidende Rolle, weil man darüber erstmal lernen kann von dem Gebäude. Wenn ich ein Gebäude gut kenne und das bei Fachwerkhäusern ja wirklich eines dieser großen Thematiken, dass man meint eben die Bauphysik bei den Häusern, braucht man gar nicht, die muss man gar nicht kennen. Man muss der Hauptsache nur gute Produkte haben, die helfen, das Haus zu schützen. Nein, wir müssen genau das Gebäude kennen. Und das, was gerade beschrieben ist, mit diesem Wissen-Hintergrund sollte man versuchen, auch das neue Bauen, was wir versuchen auch zu machen, mit Holz zu bauen, zu lernen, was passiert darüber, wie ist das Holz sozusagen in der Vergangenheit eingesetzt worden, welche Qualitäten hat es, wie nachhaltig ist es. Und ich glaube, da steckt eine große Erfahrung dahinter, mit der man als Architekt davon lernen kann. Und ich glaube, diese Thematik, glaube ich, wäre wichtig, dass sie bewusster wird. Und wenn das sozusagen das Gebäude erstmal kennenlernen, jeder Bauherr sollte sein Gebäude kennen. Und damit kann er wirklich eine Zukunftsfähigkeit des Gebäudes erreichen. Und da ist die Denkmalpflege, sage ich mal, die Voraussetzung liefert sie. Es gibt keinen anderen Bereich, der so tief und so weit und so umfassend in allen Bereichen, ob es die Materialität ist, ob es die Oberflächen sind, die Verarbeitungsart, das Produkt, alles das lernt uns sozusagen an der Stelle die Ressource zu kennen, was setze ich an welcher Stelle wie sinnhaft ein. Ich glaube, da ist ein wichtiger Ansatz und ich glaube, das ist gerade was wir gemerkt haben, die Fachwerkstätte haben wir wirklich sehr viele Rhythmen durchgemacht, wo man meinte, mit einfachen Mitteln die Häuser instand zu setzen. Und ich glaube, da hat gezeigt, nein, wir müssen wirklich das Gebäude kennen, dann verstehen wir auch mit dem Gebäude nachhaltig und langfristig gut mit umzugehen. Ich glaube, das ist das Fachwerk wirklich ein sehr prädestiniertes Beispiel.
Und man muss wahrscheinlich ja auch nochmal eher so einen Blick nochmal in sozusagen in das Bauwesen so rückwärts werfen, ne, um zu gucken, was kann die Denkmalpflege da beitragen, weil wir hatten ja lange Zeit nur als Schutzinstrument den Denkmalschutz. Und wir hatten ganz lange Zeit, im Grunde das ganze 20. Jahrhundert mit unterschiedlichen Zyklen, aber eben immer den Neubau im Schwerpunkt. Ja, und der Bestand hat nicht so eine entscheidende Rolle gespielt. Der hochwertige Bestand ist dann in den Blick gekommen und man hat entsprechend dann eben auch in den 70er Jahren die Denkmalschutzgesetze entwickelt. In dieser Zeit kehrt sich der Trend ja schon langsam um, ja, und spätestens in den 90er Jahren fangen wir ja an, wirklich auch aus einfach Ressourcengründen mehr im Bestand zu bauen, weil der größte Bestand ja schon einfach in Deutschland dann auch gebaut war. Und in dem Moment, wo sich das umkehrt, haben wir eigentlich nicht diese Chance ergriffen, würde ich mal sagen, dass man eben sagt, was bedeutet das denn dann? Also wie kann ich denn mit dem Bestand umgehen und alle normativen Dinge, die ich da habe, die aber eher für den Neubau ja entwickelt wurden, also alle Baugesetze, die ganzen DIN-Normen und so weiter, also dass man dann frühzeitig eben gesagt hat, was heißt das aber jetzt anders im Bestand? Und ich glaube, da greift das eben, dass wir sagen, wir wollen natürlich nicht alles unter Schutz stellen, was Bestand ist, aber wir können einfach das methodische Vorgehen, was Herr Brenner angesprochen hat, und letztlich auch das Denkmalwissen ein Stück weit anwenden, um dann, und das glaube ich ist das, was Ihre Frage ja vielleicht auch bedeutet, um dann in der Breite zu sagen, wie können wir denn definieren, also Bestand sagt, das hört sich immer so an, als kennen wir den Bestand. Ich meine, der ist ja unfassbar komplex und heterogen. Und wenn wir da dann irgendwie es hinkriegen, Klassifizierungen zu haben und zu sagen, natürlich gibt es Bauten, die sich auch gut umbauen lassen und gut verändern lassen. Und dann gibt es aber auch Bauten, die sich extrem, also je jünger die sind, würde ich mal sagen, die sich extrem schwer umbauen lassen. Und wir brauchen eigentlich dann so Klassifizierungen im Bestand. Wir brauchen viel mehr Kenntnis über den Bestand. Und dann, glaube ich, dann ist das so die Stellschraube, weil das betrifft dann alle. Also alle, die am Bauwesen beteiligt sind, haben diese große Aufgabe, den Bestand einfach da sinnvoll in die Zukunft zu tragen. Und die letzte These wäre von meiner Seite, wenn das dann gelingen würde, also wenn diese Ziele, so wenig wie möglich zu intervenieren und den Bestand so lange wie möglich in die Zukunft zu tragen, dann kann die Denkmalpflege sich ja immer mehr auch auf die wirklich hochwertigen Objekte zurückziehen und muss nicht mit dem Denkmalschutz auch noch, ne, also die großen Denkmalbestände, die wir ja zum Glück im Moment unter Schutz haben, aber die dann eben ja auch Kategorien von Baudenkmälern eigentlich wären, ne, weil wir gehen natürlich im Moment mit allen gleich um. Ne? Also der Braunschweiger Dom ist genauso zu behandeln wie die Hofstelle oder eben der einfachste Stall.
Aber spricht was dagegen? Ah. Tatsächlich, also da sind wir doch wieder bei diesem, diese Denkmalpflege, immer nur Burgenschlösser und so weiter und so weiter. Und ich habe hier so ein wertvolles Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, was einmalig ist, wegen der Konstruktion, wegen der Erhaltung, wegen der Lage, wie auch immer und so weiter. Ist das nicht etwas, wo man sagt, Sie haben gerade gesagt, die Denkmalpflege soll sich zurückziehen dann auf die Highlights, sage ich mal.
Die These ist ja, wenn das, also wir sind noch weit davon entfernt, glaube ich, aber wenn es gelingt, dass die Gesellschaft und im Bauen man eben sagt, Ressourcenschonung und eben pfleglich umgehen, den Bestand erhalten, wenn sich das in der Breite umsetzen würde, und soweit sind wir noch nicht, dann, erst dann, ja, könnte die Denkmalpflege auch sagen, okay, ne, also der größte Teil des schützenswerten Bestands ist sowieso geschützt durch jetzt eben andere Gesetzgebung, auch Erleichterungen für Eigentümer, alles, was wir auch an Ausnahmeregelungen im Bestand, im Denkmal haben, dass man das auch im Bestand anwenden kann. Wenn das alles umgesetzt wäre, dann, also will ich nicht missverstanden werden, im Moment können wir uns überhaupt noch nicht hier irgendwie zurückziehen.
Aber ja, ich glaube schon, dass die Denkmalpflege eine besondere Aufgabe hat, um so Ikonen der Baukunst, sage ich mal, zu erforschen und mit dieser wissenschaftlichen Arbeit eben Erkenntnisse zu liefern, auch für Alltagsbauten. Also ich mag, in Fachwerkstätten haben wir sehr, sehr viele Alltagsbauten, und wir müssen diese Kenntnisse natürlich in die Breite bringen zu den einzelnen Eigentümern, die wirtschaftlich nicht überfordert sein müssen, die von den Fachkenntnissen nicht überfordert sein müssen, um diese Gebäude fachgerecht zu sanieren und eben über die Jahrhunderte mit unterschiedlichen Nutzungen weiterleben zu lassen. Und ich glaube, das ist schon eine besondere Rolle der Denkmalpflege, die eben, das sagten Sie auch schon, nicht in die Breite geht, sondern die, also dadurch, dass sie sich eben auf bestimmte Objekte fokussieren kann, diese tiefer erforschen kann, dort tiefere Erkenntnisse bringen kann, als, sage ich mal, wenn wir die gesamte Baugeschichte betreffen.
Naja, ich glaube, dieser Punkt, der gerade beschrieben ist, eben die jüngere Denkmalpflege, die ja sozusagen den Fokus langsam rückt im Moment. Man merkt eben, wie sie langsam zu der Alltäglichkeit, aber dann doch zur Ikone werden. Wenn ich dran denke, in den 70er Jahren, 75, wo wir begonnen haben, die Moderne im Auge zu fassen, die Moderne, ja, sie gibt es, aber naja, also Denkmalpflege muss nicht unbedingt sein im Moment an der Stelle. Sie hat auch dementsprechend Spür. Aber ich will darauf hinaus, was Sie gerade beschrieben haben, was auch das Thema ist nochmal. Wie geht man da im Moment mit dem Kennenlernen? Merkt man auf einmal, die Gebäude haben eine andere Baustoffform, eine andere Baustoffmaterialität. Und dann merkt man eben, wie die Denkmalpflege da gefordert ist. Weil viele Baustoffe, die wir da kennen, sind einfach nicht mehr am Markt verfügbar. Früher bei einem Dom war man relativ überschaubare Materialien. Man hatte Mörtel, man hatte einen Naturstein, man hatte einen Ziegel, man hatte Holz gehabt, man gab es Blei, Kupfer. Die Dinge sind alle ersetzt worden bei den neuen Gebäuden. Wir haben alles neue Produkte plus dem Problem, die wir heute haben, Schadstoffe. Eine Komplexität, die nicht gerade gering ist. Trotzdem, denke ich, muss man dabei sehen, dass man merkt, man muss eben genau dieses Differenzierte betrachten dabei. Und da ist so ein bisschen ein Punkt, wo man eben lernen muss im Moment, wie einmal das Gebäude kennenzulernen, um mich zu wiederholen, aber auch zu sehen, wie gehe ich damit um, wie lernt die Denkmalpflege mit solchen komplexen Aufgaben diese zu lösen und wie kann man das erreichen. Ich denke, da ist eine große Herausforderung in der Denkmalpflege, diesen Weg eben aufzuzeigen. Und weil sie gerade die Gebäude sind, die gerade sehr ja, anspruchsvoll sind, Industriegebäude, bestimmte Verwaltungsgebäude, die ganzen Theater und die Museen, die im 20. Jahrhundert gebaut worden sind, die alle demnächst vor dieser Problematik stehen. Also ich glaube, da merkt man einfach mal, dass dieses Öffnen und dieser Blick sozusagen in die jüngere Geschichte eben wichtig ist, dass man sie eben halt kritisch betrachten und auch vielleicht die Denkmalpflege auch dann die Gedanken findet, wie kann man diese Probleme, die dort entstehen, wie kann man sie lösen? Welche Wege muss man gehen? Also ich glaube, da steckt noch eine große Herausforderung, die alle Beteiligten betrifft, insbesondere der Nachhaltigkeit noch, weil die Gebäude, wie eben halt das Fachwerkgebäude, hat nicht die Probleme wie ein Stahlbetongebäude.
Aber es hat ganz andere Probleme. Also ich glaube, im Moment ist natürlich das Interesse an der neueren Denkmalpflege, an den jüngeren Gebäuden, ist sehr, sehr hoch. Und wenn es um energetische Sanierung geht, wenn ich mit Büros spreche, die Konzepte entwickeln sollen, Quartierskonzepte, natürlich wenden die sich diesen neueren Gebäuden zu. Da sind solche energetischen Konzepte doch einfacher umzusetzen. Wie setze ich energetische Konzepte in einem Fachwerkquartier mit 1000 Einzeleigentümern und ganz unterschiedlichen Gebäuden um? Das ist eine ganz andere Herausforderung. Also ich bin bei Ihnen. Das ist in den Denkmalbereich jetzt gerückt und auch zu Recht. Und natürlich müssen wir das erhalten. Es wäre ja genauso fahrlässig, wir würden das alles abreißen, wie wir die alten Gebäude abreißen. Aber wir dürfen dabei natürlich nicht vergessen, dass Gebäude, zum Beispiel Fachwerkgebäude, die ja zu Hunderten in unseren Fachwerkstätten stehen, gerade im Blick auf Klimaschutz und energetische Sanierung nochmal ganz andere Rahmenbedingungen und Herausforderungen haben, die es genauso gilt zu erforschen und dann auch in die Breite weiterzugeben.
Ja, und ich meine, was ja dazu kommt, ist ja auch, dass wir einfach bei den, ich sage jetzt mal, den vorindustriellen Bauten einfach auch viel weniger überhaupt noch haben. Ja? Und wir haben bei den jüngeren Bauten natürlich diesen unglaublich großen Bestand. Und da würde ich schon immer sagen, dass wir ganz wenige davon unter Schutz stellen, wenn man das einfach von den Summen her sieht. Und deshalb, dass eben gerade für das Bauwesen jetzt die große Aufgabe ist, zu sagen, wie kann ich aber trotzdem diesen Bestand erhalten? Und Herr Brenn, ich würde da direkt noch mal gerne fragen, weil das ist ja in der Denkmalpflege durchaus kontrovers, dass wir eben sagen, die größtmögliche Substanzerhaltung ist für uns das größte Ziel, weil das auch der Träger der Information ist. Wenn wir das irgendwie wiederherstellen, wenn wir irgendwie rekonstruieren, dann kann eine nachfolgende Generation das nicht mehr lesen, weil dann liest sie ja nur, wie wir heute rekonstruiert haben. Aber ist es nicht trotzdem ein Dilemma? Weil ich meine, Sie haben das angesprochen. Wir haben die Schadstoffe, wir haben Verbundkonstruktionen in den jüngeren Bauten. Wir haben auch industrielle Produkte, die wir so nicht mehr mal eben, ne, die Produktion da wieder ankurbeln können. Und wie sehen Sie das eigentlich? Weil Sie haben ja bei vielen Maßnahmen immer diese Abwägung, diese Bilanz machen müssen. Ne? Also wie viel Substanz kann ich halten? Und wie wichtig ist Ihnen dann aber trotzdem auch, es wieder zu können, also ein Fenster so zu bauen, wie es eben in den, ich sag mal, 60er Jahren war, oder jetzt eben da tatsächlich eine, ja, einfach dieses Bild auch wieder zu rekonstruieren, weil das ist ja in der Denkmalpflege, also gibt es ja wie Fraktionen zwischen, ne, also wirklich möglichst substanzerhaltend und die anderen, die eben sagen, am Ende können wir eigentlich nur das Bild retten, aber wo sind dann die Verluste? Also wenn Sie da vielleicht noch mal...
Ich glaube, das ist eine wirklich sehr wichtige Frage, die sich über die Zeit sozusagen... Wenn ich schon dieses Wort höre, im alten Glanze, erscheint das wieder. Aha, ist so ein bisschen eine innere Unruhe. Ja? Was ist es damit gemeint? Ist es das schön? Ist es glatt? Ist alles wunderbar gemacht? Nein, es geht genau darum, eben die Differenzierung zu finden dabei, die Patina, die jedes Gebäude hat, in so einer Art eben zu finden, dass wir bei den Gebäuden, die wir heute im Moment in den 20er Jahren haben, sozusagen bestimmte Baustoffe uns nicht mehr zur Verfügung stehen, die Materialkonstruktion nicht zur Verfügung stehen. Und trotzdem muss man ihnen eine Nutzungsfähigkeit geben, ob das jetzt eben das Bauhaus ist oder Wohngebäude sind. Und da merkt man, da kommt es ja genau darauf an, mit der Denkmalpflege gemeinsam. Und da braucht man eben halt wirklich ein sehr viel Engagement, die Detaillösung im Moment. Was ist das Wichtige dran? Ist es die Proportion, die eben halt ein bestimmtes Detail liefert? Ist es die Materialsprache? Ist es die Oberfläche? Und ich glaube, da lernen wir gerade selber im Moment eben halt genau diese Dinge neu zu betrachten. Im Moment. Dieses differenzierte Bild, was ich meinte, im alten Glanze, da wird nur ein Blick gerichtet auf eine Oberfläche oder auf irgendeine Formalie, aber diese Feinheiten, die im Detail stecken, die ich erst lernen muss, wenn ich das Detail kennenlerne, ich glaube, darüber kann man noch eine Menge erreichen, um die Qualität dem Gebäude ja nicht zu nehmen, sondern auch an der Stelle, man merkt das immer wieder, die Einsprüche, die von der Denkmalpflege kommen, merkt man, die helfen einem manchmal so ein bisschen selbst zurückzunehmen, aber andersherum ist es kritisch im Moment, immer den Bauherrn in den Weg zu finden, wie kann er sein Gebäude auch in der Art gestalterisch die Qualität geben, damit es eben die Nutzungsfähigkeit. Aber ich glaube, da steckt, glaube ich, eine Chance drin, die gegenüber früher uns neue Wege heute zeigen können. Das, was gerade eben das Energiethema angeht, mit den vielen Eigentümern. Uns stehen heute ganz andere technische Möglichkeiten zur Verfügung, als wie sie vor 30 Jahren mal waren. Also wir haben, was die passive Seite an das Gebäude angeht, sprich die Materialität, haben wir ganz andere Dinge heute im Moment eben, die einzubringen ins Gebäude, ohne den Druck, der auf das Gebäude lastet, sozusagen eben den Veränderungsdruck eben zu nehmen. Aber das gilt genauso gut bei den aktiven Heizungssystemen. Bestimmte Dinge können wir ganz anders handhaben. Und da merkt man einfach, da müssen wir einfach sozusagen mehr fordern, auch von der Industrie fordern, detaillierter und nicht sozusagen in der Breite zu gehen, sondern immer wieder differenzierter die Thematik zu lösen. Ich glaube, da steckt ein großer, wichtiger Punkt dabei. Und dieses Auge für dieses eben, das in dem historischen Glanz, das differenzierter zu betrachten. Ich glaube, ja, ich denke, da zeigen sich Wege auf, die vielleicht Lösungen herbeigeführt werden, weil instand gesetzt werden muss es so oder so.
Und da aber überlegen Sie mal, allein Sie haben ja die Politik angesprochen. Ne? Wie lange hat man der Politik noch vermittelt, dass 15 Zentimeter Wärmedämmverbundsystem 70% Heizkostenersparnis bringt? Ja, in der Forschung weiß man schon, ne, seit 20 Jahren, erstens stimmt das von der Zahl nicht und zweitens sind die Transmissionswärmeverluste, also was eigentlich weggeht über die Bauteile, sind die bei der obersten Geschossdecke und der Kellerdecke in der Summe höher als bei der gesamten Außenhülle, statistisch. Ne? Also, wer reagiert darauf? Ja, also ja, die Politik agiert ganz anders. Die Bauindustrie hat natürlich auch ein größeres Interesse, ne? Also außen zu dämmen, als jetzt eben unsichtbare Maßnahmen zu machen. Aber das beschäftigt uns natürlich schon, ne? Also weil wir dann auch Maßnahmen haben, die durchaus denkmalverträglicher sind, ja? Wenn wir eben nicht das ganze Paket machen, sondern eben differenzierte, kluge Einzelmaßnahmen mit einer guten Anlagentechnik, das haben Sie angesprochen, und dann kommen wir am Ende eigentlich zu guten Ergebnissen.
Aber genau das wird der Weg sein. Also ich finde, es muss quasi der Klimaschutz dem Denkmalschutz die Hand geben. Und das dürfen nicht, es sind zwei Schutzgüter, die sind beide genauso wichtig, würde ich sagen. Aber es gibt im Moment in unseren rechtlichen Verfahrensschritten im Baurecht nicht diesen Moment der Abwägung, wie es im Planungsrecht gibt, dieser Verfahrensbestandteil Abwägung, den gibt es nur in den städtebaulichen Planungen, aber den gibt es nicht im Baurecht. Und genau sowas müsste eigentlich eingeführt werden, dass diese unterschiedlichen Schutzgüter, die beide bei einem Objekt, bei einem Bauwerk zu berücksichtigen sind, abgewogen werden. Und also dieser Streit oder dieser Ansatz, alles immer hundertprozentig erfüllen zu müssen, was eben nicht geht, was dann über die Diskussion mit dem Bauherrn und wieder mit dem einen Ministerium und dem anderen Ministerium, sage ich mal, in langen Verfahren ausdiskutiert wird und natürlich auch irgendwann zu einem Ergebnis kommt. Aber so können wir ja nicht weitermachen. Wir müssen eigentlich schon irgendwann dazu kommen, dass wir auf lokaler Ebene so eine Abwägung als Verfahrensbestandteil haben.
Da würde ich mal ganz schnell eben einhaken. Auf lokaler Ebene. Sie hat noch gerade gesagt, es ist auch sehr schwer, beispielsweise Eigentümer auf eine Linie zu bringen oder auf eine Idee. Sie haben da dieses, oder ich würde das Stichwort der Bürgergenossenschaften hier einmal einbringen. Können Sie das mal erklären? Das scheint mir doch irgendwie ein ganz guter Weg zu sein, da vielleicht zu Kompromissen zu kommen, oder ist das?
Also es ist ein guter Weg, aber auch der, ich nehme einfach mal ein konkretes Beispiel, die Hannover-Schmündner Bürgergenossenschaft. Dort haben sich Denkmaleigentümer und Denkmalinteressierte, Fachwerkhausbesitzer und Fachwerkliebhaber zu einer Genossenschaft zusammengetan und haben eben Anteile ausgegeben und haben dann in viel Eigenregie Gebäude saniert und einer Nutzung zugeführt. Aber wie überall hängt es davon ab, ob man es schafft, einem Gebäude eine Nutzung zuzuführen, weil ansonsten wird es nicht überleben. Sonst bleibt das eben als Museum stehen und dann macht jedes Jahr eine Ausstellung und das war's. Das ist nicht die Lösung. Also eine Bürgergenossenschaft, das kann auch jede andere Gesellschaft, könnte sich dem widmen. Eine Genossenschaft könnte ganz wirtschaftlich aufgebaut werden, sobald es Möglichkeiten gibt, eine Nutzung in dieses Gebäude zu führen. Und da gibt es unterschiedliche auch Ansätze, sei über Public-Private Partnerships, wo zum Beispiel Kommunen mit lokalen, sage ich mal, Akteuren, wirtschaftlichen Akteuren sich zusammentun, ein Gebäude sanieren, denkmalgerecht sanieren und zum Beispiel die Stadt sich bereit erklärt, die Wohnungen für 10 Jahre zu mieten, zu sozialen Zwecken oder Ähnliches. Aber da muss natürlich die Kommune auch wirtschaftlich in der Lage sein, dies zu tun und sie muss es politisch wollen. Natürlich gibt es diese Konzepte, aber es muss eben wirtschaftlich tragbar sein. Und eine Sanierung und eine Renovierung eines Fachwerkgebäudes verschlingt Unsummen an Geldern, das wird jede Wohnungsbaugesellschaft, wird diese Gebäude nicht mit Kusshand von der Stadt erwerben, sondern sie wird immer das kofinanzieren müssen über andere Nutzungen und andere wirtschaftliche Nutzungen von Gebäuden. Also wir müssen uns im Klaren sein, dass die Sanierung von den Fachwerkgebäuden eben um ein Vielfaches teurer ist, aber als Gesellschaft, die in der Verantwortung ist, heute eben ressourcenschonend zu arbeiten, müssen wir Wege finden, jetzt nicht nur einen Bonus für Baudenkmale zu haben, sage ich, sondern es muss im Prinzip so ein Label geben für Fachwerkgebäude, die bewertet, dass ein CO2-Speicher vorhanden ist in einer vorhandenen Bausubstanz und das pauschal, also nicht über 1000 Gutachten, da wird kein Einzeleigentümer wieder mit umgehen können, sondern da muss es pauschale Ansätze geben.
Aber ist denen das denn bewusst, dass sie das sozusagen auch als ein Argument haben beispielsweise, um vielleicht auch auf Landes- oder Bundesebene an bestimmte Fördermittel heranzukommen, dass man sagt, also wir tragen sozusagen wesentlich dazu bei, eure Einsparziele 2030, die sowieso gerissen werden, aber wir tragen dazu bei, dass sie nicht so deutlich gerissen werden, weil wir nämlich hier schon seit 100 Jahren oder seit 150 oder 200, 300, 400 Jahren ja, ein Gebäude stehen haben, was wir in die heutige Zeit sozusagen bringen und hier auch erhalten wollen.
Also es fällt ja schon den einzelnen Städten. Wir haben 150 Fachwerkstätte bei uns in der Arbeitsgemeinschaft im Verband, die bei uns Mitglieder sind. Es fällt ja schon jeder einzelnen Fachwerkstatt schwer, diese Potenziale gegenüber der Politik und gegen Land und Bund, sage ich mal, deutlich zu machen. Und da ist es schon zum Beispiel die Aufgabe unserer Arbeitsgemeinschaft, sowas in den politischen Diskurs reinzubringen. So schnell wie möglich natürlich. Also wir sind in Kontakt über unsere Förderprojekte natürlich mit verschiedenen Bundesressorts. Und da zeigt es sich eben wieder, dass diese Förderansätze, die müssen eben integrativ sein. Also die müssen die unterschiedlichen Fachressorts betreffen. Das ist nochmal wieder ein zweiter Punkt, der ganz wesentlich ist, weil wir eben, wie ich schon sagte, Klimaschutz und Denkmalschutz müssen sich die Hand reichen und es muss irgendwo Instanzen geben, die das ganzheitlich betrachten. Und nur so kann es in Zukunft funktionieren.
Ich finde diesen Ansatz wunderbar, über den genossenschaftlichen Gedanken sozusagen eine Breite der Bevölkerung anzusprechen. Auch wenn sie vielleicht nicht aktiv bei dem Objekt dabei sind, aber trotzdem als Mensch, der in der Stadt wohnt und sozusagen in der Umgebung sie genießt und die Qualität findet, dass man darüber eben sich einbringen kann. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Ansatz, glaube ich, der vielleicht auch neue Wege eröffnen könnte, nicht nur für den Zweck, sondern für viele Art, wenn solche gemeinschaftlichen Gedankenansätze, gerade beim Wohnen, braucht man das, eben sozusagen auch einen Spielraum eröffnet wird, der politisch auch sozusagen ja eine Chance hat, wahrgenommen zu werden. Und das kann über die Genossenschaft, die tut sich zwar die Städte immer noch schwer mit den Genossenschaften, ich denke, ich kann es von Berlin auf jeden Fall sagen, aber ich glaube, das mit wäre aber eine Chance, die ja auch schon in den 20er Jahren wirklich das Potenzial zeigte. Ich finde die Idee gerade bei den Arten, wo wirtschaftliche Objekte eben halt sich nicht gleich im sinnhaft rentieren, im Sinne, dass sie merkantil gleich sich auszahlen, sondern die zahlen sich auf eine andere Art und Weise aus. Also zwischen der Qualität der Städte, wo die Menschen wohnen. Und ich glaube, das sind Dinge, die vielleicht auch an der Stelle als Gewicht eingebracht werden können. Also ich empfinde das als einen sehr guten Ansatz, der vielleicht auch mehr Menschen sozusagen mit ihren Gebäuden in Berührung bringen und sozusagen daraus auch die Kraft haben zu sagen, ja, wir bringen uns selbst mit ein.
Das sind aber wir doch, ja, ist bitte. Natürlich einfach, also aus meiner Sicht ist das größte Problem ja eigentlich, dass wir hier über wirklich gesellschaftliche Probleme und auch gesellschaftliche Umwälzungen sprechen. Ne? Und wenn man bei dem Klimaschutz schaut, dann ist das ja unglaublich beeindruckend, wie innerhalb kürzester Zeit diese Verantwortung auf uns so deutlich übertragen wird, langfristig eben in Verantwortung zu gehen für die kommende Generation. Und beim Bauen ist zumindest ja die Beobachtung aus der Denkmalpflege, dass man sieht, je längerfristig ein Bauherr früher gebaut hat, also in Verantwortung war, desto solider hat er gebaut, ne? Desto mehr hat er sich überlegt, wie kann ich das alles nochmal weiter nutzen und so weiter. Ne? Und je kürzer diese Fristen, diese Perspektiven werden, desto einfacher baut man, desto billiger baut man. Ja? Und dieses Thema, das ist doch das, was uns jetzt umtreibt. Ja? Also dass wir sagen, es muss doch eigentlich diese gesellschaftliche Aufgabe, dass eben eine Reparaturkultur, dass wir eben im Bestand agieren, weil das sinnvoll ist, das würde uns ja wieder in diese längerfristige Perspektive setzen. Nur die ganzen Regularien und Werkzeuge, die wir haben, die sind eben für was anderes konzipiert worden. Und das ist, glaube ich, so das große Problem, dass wir wirklich jetzt hier die Mindsets ändern, gemeinsam, ja, aber die Umsetzung ja viele einzelne Schritte braucht. Also ne, die ganze Förderung muss anders laufen. Wir brauchen viel mehr tatsächlich Wissen auch noch, das muss vorgehalten werden. Die normativen Dinge müssen entsprechend geändert werden. Wir sprechen von der Umbauordnung seit Jahren. Ja, es ist aber eigentlich noch nicht wirklich viel viel passiert. Diese Phase Null, dass man erstmal die Bestände gut analysiert, was Herr Brenner gesagt hat, ne? Dass man nicht als Architekt fast in Vorleistung gehen muss, um zu sagen, lass uns erstmal gucken, womit wir es zu tun haben. Das sind ja ganz, ganz viele Punkte. Ausbildung müsste geändert werden. Ja, also da haben wir einen riesen Fass jetzt aufgemacht, aber ich glaube, es ist der einzige Weg. Ja? Also man muss wieder in diese längerfristigen Perspektiven beim Bauen kommen, sonst haben wir ein Problem.
Aber es wird nicht funktionieren, sofern eben keine wirtschaftliche Realisierung da ist. Also das ist das Problem. Ich glaube, ideologisch ist das in der Gesellschaft angekommen. Mhm. Aber in der Umsetzung brauchen wir noch Wege, die das dann auch wirtschaftlich machbar machen. Und wo es eben wirtschaftlich nicht machbar ist, da muss natürlich schon eine Subventionierung ansetzen. Aber die muss so ansetzen, dass sie als Anreiz dient, selber zu tun. Also in beiden Seiten muss man da versuchen, das weiter anzuschieben.
Ich meine, genau diesen Weg zu finden, wie kann die Förderung aussehen? Und da zeigt sich halt die Problematik, dass die Förderung unter ganz bestimmten Prämissen nur gegeben wird. Also nicht die ganzheitliche Betrachtung ist dann das, was Sie sagten, eben halt, ich habe jetzt eine graue Energie, die irgendwo in meinem Gebäude eingebracht wird, aber die wird nicht bewertet. Die wird nur gerechnet, wir sind dann gefordert, nein, Sie können nur das rechnen und das dürfen Sie machen, aber das dürfen Sie nicht machen dabei. Und da merkt man im Moment eben halt, da braucht die Politik, glaube ich, neue Wege. Und ich glaube, das sind die Dinge, wie geht die Förderung sozusagen damit um, um solche Dinge, vermeintlich negative eben Kosten, die eintreten, wie kann man sie im Gesamtpaket dann betrachten und kann sie dann in dem Moment auch wirklich darstellbar machen im Moment. Und dann wird auch der Weg anders sein, dass sie anders wahrgenommen wird. Und nicht nur in dem Sinne, dass sie eben Verlustigkeit, sondern sie machen erst das möglich, dass es wirklich hinterher ein zukunftsfähiges Gebäude wird. Und ich glaube, da ist ein wichtiger Ansatz, wie kriegen wir die Politik dahin, dass sie diese ganzheitliche Betrachtung ist. Also gerade wenn man eben sieht, die Nachhaltigkeit im Sinne der grauen Energie, die schlägt bei uns null zu Buche. Und da gibt es noch keinen Weg, das sozusagen darzustellen. Wir haben zwar, und das wissen Sie selbst, Herr Kraftsteck, dass sozusagen gerade was in der Denkmalpflege, auch die Nachhaltigkeit wird hier eingebracht werden. Das sind, sage ich mal, schöne Worte, aber wie man die umsetzen soll. Und da steht auch dann konträr gegenüber, eben gerade in dem Bereich, das, was angeht, die Maßnahmen und die Regelwut, die wir haben im Bauen, die gibt uns keine Chance, sozusagen die Erfahrung, die beim Bauen gesammelt worden ist, sinnhaft einzubringen. Sondern die Regelwut, die dient, ganz bestimmte Formen. Und wenn ich das nicht einhalte, stehe ich schon außerhalb. Und dann sagte mein Bauherr zu mir, bitte, also wenn du dann die Gewerbe nimmst für deine vorgeschlagene Maßnahme, dann ist das in Ordnung. Aber wir werden die keine, der Handwerker hat gesagt, wenn du dementsprechend eben das nicht einhältst, geben wir keine Gewährleistung. Und ich glaube, da brauchst du einen größeren Spielraum, dem Bauherrn, dass man ihn versichern kann, ja, die Lösung ist genauso sicher wie die Lösung, die eben halt den Regeln der formalen Baukunst gegeben sind. Dann. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Förderung, glaube ich, die braucht einen neuen Blickwinkel.
Und ich meine, letztlich ist es ja auch so, dass wir beim staatlichen Bauen da ja auch eine große Vorbildfunktion erzeugen können. Und wir hatten Herrn Marx ja hier bei dem anderen Podcast und der hatte uns in der anderen Veranstaltung, ich habe das hier mal mitgebracht mit Zahlen, der Bund hat ja eine Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn und da wurde bislang immer nur bei einer Kategorie 4, also wenn eine Brücke in einem schlechten Zustand war, wurde also Abbruch, ne? Neubau und wenn eben die Brücke, also ich muss nicht ausführlich erzählen, ne? Aber wenn jetzt eben investive Maßnahmen kamen, die der Bund finanziert, dann hat man das immer nur über Neubau gemacht. Dann hat man es geschafft jetzt mit vielseitigen Bemühungen, auch der Bautechnikgeschichte und eben vielen Einzelnen, dass wir jetzt die denkmalgeschützten Brücken in diese Bundesgelder, in diese investiven Programme reinbekommen haben. Und er hat mir hier Zahlen mitgebracht und also bei einer Stahlbetonbrückensanierung, die jetzt eben statt erneuert einfach saniert wurde, hat man ein Drittel der Kosten gespart, 95% des Abfalls und 90% des eigentlich neuen Betons, den man verwendet hätte, sodass sie also wirklich mehr als 150 Millionen Euro bei einer Brücke Baukosten gespart haben, sowie 150.000 Tonnen Bauabfall und 6.000 Tonnen CO2. Ja, also solche Zahlen, ja, also die sind die, die wir brauchen im Moment.
Genau, deshalb habe ich es jetzt hier vorgelesen. Abfall noch mal auch, ja, das die kann man muss ja auch man in Euro ausdrücken, ja. Also dann wird es doch deutlich mehr als diese 150 Millionen. Aber ich würde noch mal ganz kurz auf die Regel Wut, das ist ja, da steckt ja Wut drin, zurückkommen und Ihnen vielleicht noch eine persönliche Frage stellen. Was hat Sie alle drei denn in der Diskussion um Klima und Bauen in den letzten Jahren in Ihrer Arbeit wesentlich beeinflusst? Hat Sie das beeinflusst? Haben Sie sich bestätigt gesehen? Haben Sie sich, ich sage das mal so, radikalisiert? Sind Sie kompromissloser geworden in dem wie sie über das Bauen nachdenken, weil einfach die Zeit immer knapper wird. Ob sie sich sozusagen in ihren Ansichten radikalisiert haben, weil sie einfach merken, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Und gerade war das Stichwort ja auch, wir sind verantwortlich für unsere nachfolgende Generation. Und wir haben nun lange gelebt und gut gelebt und jetzt kommen unsere Kinder. Und müssen wir da nicht, so mit Blick auf die letzten Jahre hat man so das Gefühl, also da spreche ich vielleicht für mich, dass ich schon sage, ich mache auch nicht mehr alles als Redakteur mit. Und gucke auch nur noch auf ganz bestimmte Themen und berichte nicht mehr über jedes neue Haus, was irgendwo gebaut wird.
Also ich bin es schon, ich würde sagen, ich denke schon natürlich kompromissloser in der Theorie. Aber was mir ganz wichtig ist oder was ich also in meiner Berufstätigkeit immer wieder merke, es geht nicht nur darum, die Theorien zu entwickeln, sondern es geht darum, Dinge umzusetzen. Und um Dinge umzusetzen, brauche ich Kompromisse. Also insofern geht es nur im Dialog und das ist deswegen mache ich das auch, was ich mache, weil es darum geht, über die Dinge zu reden und Lösungen zu finden, Lösungen aufzuzeigen, Beispiele aufzuzeigen, aber nicht nur das Hundertprozentige realisieren zu wollen. Dann passiert vielleicht gar nichts, sondern ich bin auch mit der Hälfte zufrieden. Und darum geht es beim Umbauen. Also ich glaube, das ist auch spannend. Es wird auch nicht immer alles gut gelingen, aber es geht nicht darum, jetzt immer die Hochglanzgeschichte zu machen, sondern es geht wirklich darum, unsere Städte als wertvolle Substanz zu sehen, als Wertstoff und nicht als wertlosen Müll. Und sage ich mal, diese Umbaukultur im Bestand niemals als Hindernis, sondern als Herausforderung zu sehen, die neue Ideen entwickeln lässt, die ohne, dass es diese Reibung geht, dass da eben was ist, was eben nicht in die heutige Zeit passt, die gäbe es gar nicht. Aber ich habe immer erfahren, es lohnt sich, diese neuen Ideen zu wickeln. Es kommt noch. Aber wir brauchen Kompromisse. Wir müssen auf allen Ebenen Kompromisse schließen.
Also ich denke, gerade das, was Sie gefragt haben, immer kompromissloser zu sein. Ich denke, es wäre ein wichtiger Ansatz, dass dieser Weg dahin sozusagen sichtbarer wird, um kompromissloser bestimmte Dinge zu sein, um einfach wirklich den Anschluss zu geben, auch um solche Lösungen zu ermöglichen, selbst wenn sie nur 50% sind, verlangen Sie schon Engagement. Also ich glaube, da ist ein bisschen da und da sind wir nicht alleine. Das sind gerade in dem Moment die gesamten Medien, die sehr entscheidend dazu beitragen, solche Dinge nach außen zu tragen, wie Sie gerade selbst beschrieben haben. Die Medien sind schon da sehr entscheidend. Da merken wir dabei, dass sie verstehen, eben dieses Thema eben halt nicht nur als Verkaufsargument für ein bestimmtes Produkt zu sehen, sondern selbst zu hinterfragen, warum das ist. Und ich glaube, da steckt aber etwas drin, was wir wirklich, glaube ich, ein bisschen progressiver tun müssen. Und da heißt es eben, bei der Ausbildung anzusetzen. Die Ausbildung ist sozusagen an der Stelle nicht eben halt nur ein Reparaturbetrieb zu sehen, der mit Standardprodukten arbeitet, sondern das, wenn man das Gebäude kennt, kann ich auch differenzierter betrachten. Und ich glaube, da steckt die Radikalität drin, wenn man da lernt, im Moment eben mit dem Gebäude umzugehen und den Leuten sozusagen das Detaillösung herbeizuführen im Moment. Und nicht nur Austausch macht, sondern Reparatur macht im Moment an der Stelle. Und da haben wir einen Bereich schon wieder, wo auch die Menschen wieder so seine Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit mitsehen. Aber ich glaube, die Radikalität, glaube ich, ist schon wichtig, dass wir sie noch mal sichtbarer machen. Wir brauchen den Weg, weil es scheint ja wohl nicht nur so zu sein. Und man merkt ja im Moment, dass viele eben halt diesen Weg gehen. Man muss schon nur das, was Sie beschrieben haben, die Balance finden, dass man nicht jeden verschreckt, dass nur die Lösung der Maßstab ist, sondern man muss immer abwägen, wo man das einsetzt und wie man es einsetzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese Feinheit zu auszutarieren. Wo ist man, muss man sehr engagiert sein und wo kann man mal nachgeben? Und ich glaube, das ist auch der Konflikt immer mit der Denkmalpflege, muss ich sagen, den wir auch oft haben dann, wo die Denkmalpflege ein Bauhistoriker steht und daneben an ist ein Denkmalpfleger, der ist Architekt. Mit dem Architekten kommen wir immer schneller auf den Weg. Mit dem Bauhistoriker haben wir dann wirklich die Realität sozusagen, das Bauen in sichtbar zu machen, warum das so ist im Moment an der Stelle. Und da merkt man einfach, diese Sprachfähigkeit, die ist noch nicht überall gegeben im Moment. Und da hat sich auch bei der Denkmalpflege in den letzten Jahren, weil die Aufgaben, die eben halt viel komplexer und differenzierter geworden sind und auch die Besetzung dieser, sag ich mal, Stellen in der Denkmalpflege oder eben Institutionen, wirklich sozusagen unterschiedliche Tiefen haben im Moment. Das sind sehr stark im Moment die Kunsthistoriker zu Hause Und das ist manchmal schwierig, dem Bauherrn das klarzumachen. Und wie kriegt man den Kunsthistoriker mit dem Konflikt beim Bauen sozusagen so mit, dass er versteht, warum der Weg nur so gehen kann oder man muss ihn austarieren. Ich glaube, ist dieser Punkt eben, glaube ich, ist sehr wichtig. Der muss einfach wirklich direkter ausgetragen werden. Und man sollte auch ruhig, ich finde, radikal ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, er braucht dann die Klarheit, die dahinter steht, müsste wirklich sichtbar werden.
Frau Krawczyk, Sie sind Architektin und keine Kunsthistorikerin.
Ja, das ist richtig, aber ich meine, meine Beobachtung ist halt schon, dass wir eben merken, dass die Verluste ja schon stattgefunden haben. Ne? Also ich meine, wir haben ja schon im Grunde mit der ganzen Modernisierung der 60er, 70er Jahre Wiederaufbau und so, wir haben unendlich viele Verluste in diesen historischen Beständen. Und wir haben eigentlich, nur weil sie eben so robust waren, ja, haben sie das so halbwegs überlebt. Ja? Und jetzt kommen wir wieder, also nicht wir, sondern kommen die Gesetze, die natürlich jetzt auch Klimaschutz machen wollen und wollen wieder mit Technik diese Probleme lösen und gefährden damit die wenigen Objekte, die wir noch haben. Und das ist halt schon etwas, ne, wo man merkt, also da wird man innerlich radikal, ja, wenn man einfach das Gefühl hat, es kann doch nicht sein, ja, dass wir, also das, was die Widerstandsfähigkeit ausmacht, jetzt gefährden, um dann in 20 Jahren festzustellen, ja, dass wir, also die PV-Anlagen auf den Dächern, ja, natürlich ist das eine gute Maßnahme, die wir auch hinkriegen, wenn wir die in die Dachfläche integrieren, aber das Brandschutzproblem ist überhaupt nicht gelöst, ja, und wie kann ich das vermitteln, wenn ich dann einmal die Betriebskosten da so ein bisschen senken kann, aber wirklich die Gefährdung der Objekte dem Preis gebe. Und das, finde ich, ist schon ein Dilemma. Also, dass wir, was wir eingangs sagten, ne, dass wir jetzt sagen, es kommt so viel aus diesen Mindsets, aus der Denkmalpflege, das ganze Umdenken, ne, das ist alles etwas, was wir da bringen können. Aber die Richtlinien, die gerade entstehen, die sind so radikal dagegen. Also da muss man einfach sagen, da müssen wir jetzt ganz schnell das wirklich aufhalten und kluge Lösungen finden.
Ich habe jetzt bei allen dreien immer so ein bisschen rausgehört und es wurde ja auch tatsächlich so artikuliert, dass die Politik am Ende eine ganze Menge bewegen könnte, in Zusammenarbeit sicherlich mit denjenigen, die aus den Fachrichtungen kommen. Wenn ich Sie jetzt zum Schluss frage, was Sie sich am dringlichsten von der Politik wünschen, was wäre denn das? Und das wäre dann jedes Schlusswort von Ihnen.
Die all diejenigen an einen Tisch bringen, also die berufsständischen Kammern und diejenigen, die die Gesetze machen, um eben einfach die Bewertung der Bestände einzubringen, die Bilanzierung ein bisschen ändern, also die Werkzeuge zu verbessern. Das wäre, glaube ich, das, was man als erstes tun muss, weil wir ja das noch nicht, also wir können noch nicht hundertprozentig sagen, wie es im Einzelnen geht, aber Frau Sommer-Frohms hat es angesprochen. Ne, wir brauchen ein gutes Werkzeug für die CO2-Bilanz, für den Lebenszyklus. Also da müssen wir einfach ran und das einfach im Schulterschluss einen runden Tisch.
Ich sehe an der Stelle genau den Weg, eben halt auch sozusagen der Politik besser erklären zu können im Moment, mit dem Gespräch eben die Probleme darzustellen, nochmal sie zu beschreiben im Moment. Und ich glaube, dasjenige kann man ja auch an den Objekten, selbst in den Kommunen, in den Städten, kann man das ja wirklich deutlich machen. Woran ist denn hakt? Und gerade das PV-Anlage auf dem Dach zeigt das sehr deutlich. Wo kann man sie einsetzen? Wie kann man sie einsetzen? Und da müsste der Spielraum austariert werden. Es gibt nicht die Grenzen, die eben halt schwarz-weiß nur sind, sondern es gibt gerade im Grenzbereich. Und da muss man sehen, wie kann man die Politik sozusagen finden, dass sie die Diskussion mit auch lernt, umzugehen. Sie begreift im Moment, wo die Grenzen sind und wo an der Stelle Perspektiven sind, dass sie eben genau das erreichen sind im Sinne eines energetischen Gesamtkonzeptes dabei. Und eben nicht kurzfristig denken, sondern langfristig denken. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mit Geduld mehr haben und nicht von heute auf morgen meint man, die Probleme, die heute sind, lösen zu können. Ich glaube, dieser Schritt wäre wichtig dabei.
Dann haben Sie das Schlusswort.
Ja, ich würde sagen, ich wünsche mir so ein Label für Fachwerkstädte, für Fachwerkgebäude, die so Fachwerkgebäuden einfach die Möglichkeit geben, einen Bonus zu haben im Rahmen dieser ganzen Fördergeschichten, im Rahmen der energetischen Bilanzierung. Also es ist eigentlich was ganz Einfaches.
Aber das Label, das würde ich jetzt doch noch nachfragen, was steht denn drauf auf dem Label? Nachhaltig?
Nachhaltiges Fachwerk. Also ist natürlich kein, das würde ich dann schon abhängig machen von der Lebensdauer. Also ich würde den neuen Gebäuden erst, wenn sie dann mindestens 50, 100 Jahre alt sind, dieses Label zukommen lassen. Aber den alten sofort. den 300 Jahre alten Fachwerkgebäuden, die kriegen das Label sofort.
Ein Bonusprogramm.
Ein Bonusprogramm, genau. Richtig.
Dann wäre ich ja mit dabei, denn ich wohne in einem Bauernhaus, was 250 Jahre alt ist. Ein Fachwerk. Ja, vielen herzlichen Dank für das lebendige Gespräch. Ich denke, wir konnten hier die eine oder andere Frage klären, die die Denkmalpflege im 21. Jahrhundert zu beantworten hat. Ich sage auf Wiedersehen und tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ja,
tschüss.
Ja, danke. Wiedersehen.
Das war in der Podcast-Reihe Denkmalpunkt, Debatten des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, der vierte Aufschlag. Unser Thema heute: Wie können wir die Relevanz des Kulturerbes in den gesellschaftlichen Diskurs und die sich wandelnde Bau- und Klimapolitik einbringen? Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege wird die Reihe mit weiteren Gesprächen fortsetzen. Alle sind online verfügbar auf der neuen Plattform des NLD zum Thema ressource-kulturerbe.de und im denkmalatlas.niedersachsen.de.
Denkmaldebatten ist ein Podcast des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Weitere Informationen und alle Folgen finden Sie auf www.ressource-kulturerbe.de.